Ja, mein lieben Weibler, wunderschönen guten Freitagabend. Herzlich willkommen zu einer weiteren und spezielleren Folge meiner Podcast-Serie Wandschrank Vibes. Folge 10 ist jetzt draußen, das heißt, kleines Jubiläum. Ja, und aus diesem Grund wollte ich erstmal ein großes Dank aussprechen an die Leute, die mich bis dahin auf jeden Fall immer verfolgt haben, die das, was ich hier liefere, gerne feiern und mir auch wirklich gerne zuhören, beziehungsweise meinem Gast und mir. Vielen, vielen Dank. Grüße gehen auf jeden Fall raus an euch. Wir haben auf jeden Fall auf Wandschrank Vibes, müsst ihr mal bei Instagram abchecken, ein Gewinnspiel am Laufen. Und ich freue mich, dass ich einfach mal was zurückgeben kann. Aber warum überhaupt jetzt spezielle Folge? Also was meinte ich damit? Wir werden heute ein bisschen über die Geschichte und beziehungsweise über den größten Klamottenhersteller, der momentan in der Sport- beziehungsweise Fashion-Branche tätig ist, sprechen. Ja, also wir werden ein bisschen über die Geschichte erzählen und teilweise auch Fakten an den Tag legen, die der eine oder andere vielleicht noch nicht wusste, ein paar Fun Facts. Einfach mal ein bisschen informativer heute in die Materie reingehen. Und links auf der Couch heute tatsächlich niemand, ja, Überraschung. Das ist meine erste Folge, die ich alleine drehen werde. Und ich würde mal sagen, lehnt euch zurück, genießt es und dann fangen wir einfach mal an. Über wen reden wir denn jetzt überhaupt eigentlich, wenn ich sage, dass wir über den größten Klamottenhersteller reden? Ja, also wer kann da, was kann da gemeint sein? Kann es Balenciaga sein? Kann es Adidas sein? Kann es, weiß ich nicht. Was fällt euch als allererstes ein, wenn ich sage, boah, richtig geile Kicks, beziehungsweise echt nice Schuhe, die du da hast? Sind die limitiert? Oder wenn ich so Sachen sage wie, boah, Alter, hammergeiler Schuh, ich habe den leider nicht bekommen. Oder ich habe leider bei der Verlosung nicht gewonnen. Über welchen Hersteller kann man hier am besten reden? Okay, bevor ich jetzt weiter auf Spannung halte, löse ich jetzt einfach mal auf. Und zwar reden wir heute über das 1964 gegründete Klamotten- bzw. Sportlabel Blue Ribbon Sports. Und ihr denkt euch jetzt so, hä, ich habe eigentlich an eine ganz andere Brand gedacht. Ja, ich weiß auch, an welche Brand ihr gedacht habt. Und das ist tatsächlich dieselbe, und zwar Nike. Ja, beziehungsweise Nike. Also ich diskutiere ja immer noch mit Leuten heutzutage, ob es Nike oder Nike heißt. Und es heißt tatsächlich Nike, das ist der echte Name, beziehungsweise der richtige Name, weil sich das aus irgendwas mythologischen, irgendeiner mythologischen Göttin oder so ableitet. Ist aber jetzt auch unwichtig. Wir reden heute über das erfolgreichste, beziehungsweise beststrategischste Unternehmen in unserer Fashion- beziehungsweise Modewelt, und zwar Nike. Ja. Wenn man so überlegt, dass es damals ein Sporthersteller war, der sich komplett nur auf Sport bezogen hat, wie Adidas, ist es, und wir uns jetzt 2020 die ganzen Sachen ansehen, die Nike permanent abliefert, Woche zu Woche, dann kann man schon sagen, dass dieses Label sehr, sehr einzigartig ist, beziehungsweise das Unternehmen Sachen geschafft hat, die andere jetzt nicht so geschafft haben auf diese Art und Weise. Ja. Ja, es ist eine amerikanische Brand, die in Beaverton, Oregon ihren Sitz hat, beziehungsweise dort halt gegründet wurde. Und wir reden heute auch so ein bisschen darüber, wie kam es eigentlich zu diesem Swoosh-Logo und wie hat sich das eigentlich alles aufgebaut von Tag 1. Darf man auch nicht vergessen, dass berühmte, angesehene Personen, die größten Sportler aller Zeiten, auch mit Nike zusammengearbeitet haben, ja. Ja, der erste Name, der mir einfällt, wenn ich an Nike denke und Sport, ist Michael Jordan. So, obwohl Michael Jordan jetzt seine eigene Brand hat, aber er war halt einer der Meilensteine von Nike. Ja? Gerade in den 80er, 90er Jahren. Ja? Auch wenn wir jetzt zurück in die Fußballwelt gehen, so Cristiano Ronaldo, auch einer der, also der beste Fußballer der Welt, kann man so sagen. Auch Nike-Sponsor. Aber auch Golfspieler, Tennisspieler, Serena Williams fällt mir ein bei Tennisspielern. Die hat ja auch mal einen Nike Blazer Off-White rausgebracht, den ich super schön finde und super einzigartig. Also da hat es auf jeden Fall, also man sieht auf jeden Fall, dass dieses Unternehmen an der Spitze des Sports angelangt war, beziehungsweise ist. Ja. Und dass sich das dann auch in die Fashion- bzw. Modewelt ausgebreitet hat. Und es ist gar nicht mal so schlimm, weil der Streetstyle, der lebt von Nike. Nicht nur, aber der Mainstream-Streetstyle lebt von Nike. Und das ist eine Tatsache, bzw. ein Fakt. Ja, wie eben erwähnt, 1964 gegründet, kurz am Krieg unter dem Namen Blue Ribbon Sports. Ja. Hat sich dann 7 Jahre gehalten, dieser Name, und wurde dann zu Nike umbenannt. Ja. Was ich ganz erstaunlich finde, ist auch, dass sich das Logo auch mit der Zeit immer wieder geändert hat und man das eigentlich gar nicht so wahrgenommen hat. Der Grund ist eigentlich relativ simpel. Es gibt eine Sache, die Nike nie verändert hat. Und das ist dieses Swoosh-Logo. Ja. Weil das ist das, was den Schuh ausmacht. Ja. Und ich glaube, das ist das, was die Erfolgsrate auch so hoch gehalten hat. Und zwar dieser Swoosh an dem Schuh, weil das was Außergewöhnliches ist, ja. Wenn ich jetzt mal, sagen wir mal, als Beispiel jetzt Adidas nehme, ja. Also Adidas hat ja das Logo auch nie richtig verändert, aber mit den Jahren hat es immer Logos dazu bekommen, ja. Also wenn ich jetzt daran denke, die drei Streifen, das kennt man ja, diese Pyramidenform, ja. Aber wenn man jetzt überlegt, dass die Blume dazu gekommen ist, ja. Adidas Neo ist dazu gekommen. Das sind alles Sachen, wo Nike beziehungsweise, das sind alles Sachen, wo Adidas sich dachte, wir brauchen neue Innovationen. Und das können wir machen, indem wir dem Kunden beziehungsweise Käufer ein anderes Bild vermitteln. Und das hat Nike nicht so gemacht. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu der Erfolgsstrategie von Nike zu Adidas. Ja. Ich habe ja zwei Folgen davor habe ich ja über den Adidas-Skandal geredet und da auch ein paar Informationen über Adidas preisgegeben. Also da gerne mal reinhören. Ist auf jeden Fall auch eine interessante Folge. Hashtag Werbung. Aber kommen wir nochmal zurück dazu. Ja, und das ist das, was der Erfinder erkannt hat, beziehungsweise der CEO erkannt hat und einfach durchgezogen hat. Und das ist in meinen Augen richtig real und so soll das auch funktionieren. Ja. Was viele auch nicht wissen, ist, dass Nike ja in den Jahren, wo es gegründet wurde, also von 1964, damals noch Blue Ribbon Sports, wie ich es eben erwähnt habe, und 7 Jahre später dann Nike, 4-mal ihr Label gewechselt, beziehungsweise 4-mal ihr Logo gewechselt haben, ja. Aber das ist halt niemandem so richtig aufgefallen, weil der Swoosh halt immer erhalten geblieben ist. Und das ist das, was ausmacht, ja. Es gibt zum Beispiel, was auch nicht viele auch nicht wissen, ist, dass das Nike-Logo halt symbolisch ein Flügel sein soll, ja. Ich habe mal mit einem guten Freund von mir darüber diskutiert, was dieses Logo überhaupt bedeuten soll, beziehungsweise was das überhaupt sein soll. Und er hat mir gesagt, Swoosh heißt der Prozess, wenn der Basketball durch den Korb geht. Also, ne, wenn der sauber durch den Korb geht, dann ergibt es einen Swoosh. Und das soll quasi diese Lande- bzw. Fluglinie darstellen. Fand ich eigentlich ganz interessant. Kann auch sein so, aber das ist leider nicht so. Ja. Es soll einen Flügel darstellen, weil ich ja eben erwähnt habe, ist halt von der griechischen Siegesgöttin Nike halt abgeleitet so. Es ist halt was Mythologisches. Ist aber auch irgendwie egal so, finde ich halt irgendwie, ist davon auch, also dieser mythologische Aspekt, der hat ja irgendwie auch keinen Einfluss mehr so richtig auf Nike. Nike ist ja jetzt Nike, so, das hat sich so etabliert. Naja. Was ich auch interessant finde, dass das Logo, also wenn wir jetzt noch beim Logo bleiben, was ich ganz interessant finde, ist, dass das von einer Studentin entworfen wurde, die dieses Logo für sage und schreibe $35 verkauft hat. Ja, das sind 25 Euro. Ja. Und das finde ich so erstaunlich, dass das dann jetzt so ein millionenschweres Unternehmen geworden ist. Ja. Was ich aber cool fand, ist, dass Nike dann später ihr dann so einen Anteil zurückgegeben hat. Ja, also sie hat dann 600.000 Euro bekommen und ein wirklich, was ich auch als schöne Geste finde, er hat dann so einen Diamantenring bekommen vor eines Nike-Logos. So. Finde ich cool. So. Ja, Fakt 2 über das Logo, der Firmengründer, der war eigentlich gar nicht begeistert von dem Logo. Der wollte das gar nicht. Und der hat sich tatsächlich nur aus Zeitgründen, weil er, ich glaube, der war in der Zeit irgendwie auf irgendeiner Reise oder sowas in Thailand oder so, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und der musste halt zurück und der hatte nicht mehr so viel Zeit. Und der hat sich dann für diesen Nike-Haken einfach aus Zeitdruck entschieden. Also da sieht man, wie viel Zufälle, beziehungsweise was das alles ausmacht, ja. Und wie egal eigentlich so ein Nachdenken über eine Marke ist. Weil im Endeffekt, wenn du halt lieferst und alles so einfach hältst wie möglich, aber trotzdem einzigartig, dann siehst du, was daraus wird. Die hieß übrigens Karen Davidson, also die Studentin, die das Nike-Logo entworfen hat. Und sie hat ihren Anteil bekommen und ich finde das auch ganz cool von Nike, dass sie da jetzt auch was zurückgegeben haben über Jahre, ne? Und nicht jetzt gedacht haben, okay, wir haben jetzt einen guten Deal gemacht, 35 Euro, beziehungsweise $35, das ist Vergangenheit so. Die haben sich wirklich bedankt bei ihr und das finde ich halt super schön. Ja, meine lieben Freunde, es gibt noch was, wo man auf jeden Fall sich denken würde, ja, wie kam es eigentlich dazu? Und zwar, jeder kennt diesen Slogan, Just Do It, ja, von Nike. Nike, Just Do It, kennt man. Aber woher kommt das überhaupt? Und das klingt wirklich super unglaubwürdig, beziehungsweise sehr banal, wenn ich euch erzähle, woher das überhaupt kommt. Und das ist tatsächlich so, dass Phil Knight, also der Hersteller von Nike, halt auch damit nicht zufrieden war. Dass er gesagt hat, ey, Just Do It, was ist das? Hä? Nike, Just Do It, das passt doch gar nicht. Da passt die Faust doch nicht aufs Auge. Und zum Glück hat dann der Werbetexter Dan Whitten, also der für die Werbung und alles zuständig war, der hat dann, er weiß selber nicht wie, hat er mal in einem Interview erwähnt, er kam dann einfach auf Just Do It, let's do it, just do it. Und das finde ich halt super, super banal, wie genial irgendwie auch. Ne? Und ja, den letzten, ich glaube letztes Jahr oder so, hat Nike dann auch wieder mit dem Slogan gewirbt, aber das lief dann auch nicht so gut, weil, ja, kann man sich ja selber denken, so. Hat halt irgendwie nicht so viel, passt halt nicht so viel oder nicht so gut in die Street-Style-Szene rein und das kann ich auch verstehen, weil das eher so in den Sportbereich gehört, ja. Nächste Sache, die mir sehr suspekt vorkam, wo ich auf jeden Fall auch recherchieren wollte und auch auf den Grund kommen wollte, und zwar das Air, ja, Nike Air, so. Warum er überhaupt so? Und viele können sich auch denken, warum das so ist. Ich habe es dann nochmal recherchiert, um zu gucken, warum. Ich habe auch am Anfang irgendwie gedacht, ja, das hat doch irgendwie ein Zusammenspiel, das muss doch ein Zusammenspiel mit der Sohle haben oder sowas. Und das war tatsächlich so. Und zwar, man hat das so mit der Air-Technologie von so einem Raumfahrtingenieur gemacht. Also man hat so einen Raumfahrtingenieur eingeladen, ja, in die Produktion. Und ja, man hat dann sozusagen so ein Inertgas in die Sohle gefüllt. Ja, und das war dann ein weiteres Plus für Nike, weil die Schuhe ja umso bequemer wurden damit. Einfach ein Inertgas in die Sohle reinzutun, sieht man auch, also man sieht das beim Air Max am besten, den Air Max 1er. Ja? Also sagen wir mal, die nehmen jetzt den Air Max 1er oder den Air Max 90er oder den 180er, sowas. Also da sieht man ja, dass hinten an der Sohle so ein durchsichtiges Fensterchen, also naja, Fensterchen sagt man jetzt nicht so, aber man sieht halt, dass da so ein durchsichtiges Gel drin ist und das ist dieses Inertgas. Und deswegen auch Nike Air. Finde ich auch super interessant. Und es gibt auch, ich glaube, 9 Modelle, die dieses, wo man das dann durchsehen kann. Und umso gemütlicher, umso besser. Und das hat Nike halt auch dann als Plus geschafft, sage ich jetzt mal. Kommen wir zu Fun Fact Nummer 4 und zwar Tätowierungen, ja. Was viele nicht wissen, dass das Nike-Logo auch teilweise in Amerika zu den meist tätowierten Motiven der Zeit gehört, ja. Als ich das gehört habe, war ich auch erstmal richtig baff und dachte mir, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ich klassischerweise, wenn ich an meist tätowiertes Motiv denke, dann denke ich halt irgendwie an ein Jesuskreuz oder sowas, ja. Weil das sieht man ja auch schon öfters und ist halt etwas, was sich Leute halt einfach eher tätowieren, als sich ein Nike-Logo irgendwie hinzustempeln. So. Ja. Fand ich auf jeden Fall sehr krass. Hat auf jeden Fall auch was hier zu suchen, so, weil das etwas ist, was, glaube ich, niemand mitgerechnet. Also damit rechnet halt einfach auch niemand. So. Ja, auch ganz lustig zu erwähnen ist eigentlich, dass ich habe eben erwähnt, dass ich bis heute immer noch mit Leuten diskutiere, ob das halt Nike oder Nike heißt. Ja. Also mir ist es ja relativ egal. Es gab aber tatsächlich einen offenen Brief, ja, an Mr. Knight, also an den Hersteller von Nike, wo er wirklich gefragt wurde, ja, jetzt sag doch mal bitte, heißt es Nike oder Nike? Und er hat antwortet halt, ja, es heißt Nike. Und es hat sich mittlerweile so etabliert, dass die Engländer, die sagen halt Nike und die Amerikaner sagen Nike. Ja, und ich glaube, da gibt es auch gar kein richtig oder falsch oder sowas. Von daher, ja, das ist halt, also ich finde es halt lustig, dass er halt, dass es halt einen offenen Brief gab. Könnt ihr auch gerne mal nachschlagen bei Google oder so, ist ja richtig lustig. Ja, was ist eigentlich mit dem allerersten Nike-Schuh, der jemals auf den Markt kam? Also das erste Modell mit dem Swoosh-Logo. Es war tatsächlich ein Schuh, der sozusagen mit dem Waffeleisen gemacht wurde, ja. Aber jetzt nicht der komplette Schuh, sondern die Sohle. Die Sohle wurde quasi für die Form auf das Waffeleisen gepresst und heiß gemacht. Ja, und ich rede hier wirklich vom Nike Ruffle Razor. Ja, den kennt jeder. Das ist quasi das erste Modell, was jemals auf den Markt kam. Ja. Die Geschichte dazu hinter ist einfach nur, dass der, also dass Mr. Knight halt das Waffeleisen seiner Frau genommen hat und quasi die Sohle dagegen gepresst hat, damit es eine Form hat. Damit es so eine Form hat. Und wir sehen das auch heutzutage beim Nike X Zakai. Ja? Der hat, wenn man sich die Sohle anschaut, dann hat man so eine, ich sag jetzt mal, so eine Lego-mäßige Struktur. Und das ist darauf zurückzuführen, auf den ersten Nike-Schuh. Weil das quasi auf ein Waffeleisen gepresst wurde. Keine Ahnung, warum er das gemacht hat. Ich glaube, das war einfach nur für die Ästhetik. Also, dass es halt gut aussieht. Und wie wir sehen, hat sich das halt bis heute gehalten. Ja, das zweite Modell, was 1972 rauskam, war tatsächlich der Nike Classic Cortez. Ja, den müsste eigentlich jeder kennen aus dem Film von Forrest Gump. Also die Leute, die den jetzt so, der Name den jetzt nicht sagt, so, das ist auf jeden Fall ein Schuh gewesen, der auch eine sehr interessante Geschichte hatte. Ja, und zwar, viele wissen nicht, dass dieser Schuh eigentlich abgeguckt war. Ja, und jeder kennt die Brand Asics, ja, also jedem sagt Asics was. Ich stehe relativ neutral zu Asics. Ich finde, Asics ist jetzt nicht so in der Hype-Szene drin, aber es gab schon reichlich Kollaborationen von Asics mit diversen Brands, die für jeden Begriff ist. Zum Beispiel mit Beams und FU, ja. Der Gel Light, das ist dann zum Beispiel ein Modell, was sehr begehrt ist. Ist zwar jetzt nicht so oft vorhanden, dass Asics eine Kollaboration macht, die halt sehr wertvoll ist, aber hier war es zum Beispiel auch der Fall. Ja. Und es war tatsächlich so, dass Nike die Silhouette von Asics abgeguckt hat damals. Ja. Das war zum Beispiel der erste Schuh, also der Nike Classic Cortez war zum Beispiel der erste Schuh mit dieser Schaumsohle. Und was viele halt nicht wissen ist, dass Nike damals wirklich sehr viele Merkmale abgeguckt hat von diesem Onitsuka Tiger Asics. Ja. Tiger Asics kennt jeder, das ist, wenn man das googelt, dann weiß man halt sofort, von welchem Schuh die Rede ist. Und der wurde halt zeitgleich produziert, während der Nike Classic Cortez halt im Jahr 1972 produziert wurde. Und ja, das war halt dieser Punkt, dass Nike halt von Tiger Asics abgeguckt hat. Und das ist halt etwas, was man im Leben, also da wäre man im Leben nie drauf gekommen, dass Nike sowas nötig hätte. Aber zu dieser Zeit war das halt einfach so. Und nachdem das dann klar wurde, hat Nike seinen Schuh halt Cortez genannt. Und Asics hat halt die Silhouette Corsair genannt. Ja, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Also C-O-R. S-A-I-R, ja. Und wenn man das googelt, dann sieht man einfach, dass das 1 und 1 derselbe Schuh ist. Nur, dass bei dem einen ein Swoosh-Logo ist, bei dem anderen ein klassisches Asics-Logo ist, ja. Zumal das Asics-Logo ja sehr komisch aussieht. Das sind ja diese vier Streifen, die ja so ein bisschen aussehen wie Tic-Tac-Toe, wenn ich das jetzt mal so sagen kann. Kleiner Scherz am Rande. Nee, aber im Endeffekt ist das 1 zu 1 derselbe Schuh. Man sieht das halt auch. Ja. Und hier sieht man auch wieder, dass Nike halt einfach mehr Erfolg mit diesem Schuh hatte, weil dieser Swoosh natürlich wieder entscheidend war. Ja, es ist halt einfach dieses Swoosh, was es ausmacht. Trotzdem, dass Nike so früh gegründet wurde, also kurz nach dem Weltkrieg, wie man ja weiß, haben viele nicht auf dem Schirm, dass es auch mal richtig schlecht für diese Firma lief. Ja? Also Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, da war von Nike halt sehr wenig zu hören, bis gar nicht. Ne? Also da war halt die Zeit von Reebok und der Grund dafür war tatsächlich dieser Aerobic-Hype. Ja, also man kennt das ja, wenn man so an den 80er Jahre Aerobic-Hype bzw. Sport denkt, dann hat man halt sofort was im Kopf. So, ja, dieses vom Fernseher tanzen und sowas. Es gab ja auch diese Zeit. Und da war tatsächlich Reebok an der Spitze. Ja, es gab tatsächlich mal eine Zeit, wo Reebok an der Spitze war und da hat Nike wirklich sehr, sehr blöd ausgesehen. So. Es gibt nur einen Mann, beziehungsweise es gab natürlich mehrere Männer, ja, im Sport, aber es gab einen Mann, der dann Mitte der 80er Jahre, ich sag jetzt mal, von Nike so ein bisschen den Arsch gerettet hat. Und das ist natürlich The GOAT himself, sag ich jetzt mal, Mr. Jordan, ja, Michael Jordan. Obwohl der erste Nike-Sport-Sponsor, sag ich jetzt mal, oh, was für ein Zungenbrecher. Der erste Nike-Sport-Sponsor, jetzt habe ich es richtig gesagt, war tatsächlich ein rumänischer Tennisspieler. Ja, also ich kenne den Namen jetzt nicht genau, habe mich da jetzt nicht so informiert, aber ich glaube, dass der Name auch eher so eine zweite Rolle spielt. Also es ist jetzt nebensächlich. Ja. Aber kommen wir zurück zu der Geschichte von Michael Jordan. Und zwar das erste Mal, als Michael Jordan mit Nike-Schuhen quasi den Platz betreten hat, ja, habe ich mir als erstes die Frage gestellt, als ich das halt gelesen habe, dachte ich mir so, okay, aber welche Silhouette bzw. welches Modell hatte der denn jetzt am Fuß? Und viele von euch würden sich wahrscheinlich denken, ja, natürlich ist es der Nike Jordan 1, also, ne? Aber das ist tatsächlich nicht. Es war tatsächlich der Nike Air Jordan 2er. Ja? Viele Leute, die den nicht kennen, also der kam, glaube ich, mal als Remake vor 2-3 Monaten in der Sneakers-App, glaube ich, raus für Frauen. Aber der hat halt absolut keinen Hype und ist eigentlich so gut wie irrelevant, sage ich jetzt mal. Aber ja, warum ist er so irrelevant? Ja? Die Antwort liegt eigentlich am Schuh selber. Also das ist halt ein Schuh, ein Nike-Schuh ohne Swoosh. Ja? Und das war halt auch damals bei Michael Jordan so auf dem Platz. Ja? Das war ein Nike-Schuh, der keinen Swoosh hatte, und das war der größte, beziehungsweise der größte Fehler, den Nike halt gemacht hat. Ja? Weil man will ja seine Marke so ein bisschen präsentieren, und ja, das ist halt ein Fehler, den die halt nie wieder gemacht haben. Also zum Glück ist dieses Bonding zwischen Jordan und Nike halt nie verloren gegangen. Und ja, wenn man sich so überlegt, was ist denn bitteschön heutzutage Nike ohne Jordan so ein bisschen? Ne? Das ist halt auch ein großer Teil, der dazugehört. Ja. Zumal Michael Jordan ja auch einen lebenslangen Nike-Deal hat. So. Das muss man sich auch mal bewusst werden, was das überhaupt heißt, ein Leben lang einen Nike-Deal zu haben. So. Also der kriegt halt immer den ganzen Stuff von Nike, wann immer er halt will. So, ne? Und diesen Status haben tatsächlich nicht viele erreicht, ne, in unserer Zeit. Es gibt tatsächlich nur 3 Leute, die diesen Leben lang einen Nike-Deal halt haben. Und 2 sind sogar noch im Sport tätig, also die kennt ihr auch, ne? Ja, also unter anderem auch LeBron James, ja. Der hat sowas auf jeden Fall auch. Und wenn wir uns jetzt ein bisschen vom Basketballbereich abwenden bzw. verabschieden und in den Fußballbereich gehen, obwohl Nike ja eigentlich so Richtung Basketball gehört, wenn man das so sagen kann, ist es Cristiano Ronaldo. Ja. Nike nimmt sich halt immer die besten Leute aus dem Sportbereich. So, ne? Das hat sich halt einfach so etabliert. Aber Cristiano Ronaldo ist halt nicht nur der beste Fußballer der Welt, sondern ist halt auch wirklich laut Statistik der meistbekannteste Mensch der Welt. Ja? Habe ich auch nicht gewusst, finde ich auch krass. Ne? Aber auch so, wenn ich jetzt nochmal erwähne, Tiger Woods im Golf der Beste, so auch Nike. Ja? Aber hat halt keinen lebenslangen Nike-Deal. So, das ist halt etwas, was sich halt nicht jeder aussuchen kann. Ne? Ja, so ist das. So war das damals. Jetzt kommen wir zu einem Fakt, meine lieben Freunde, wo ich auch so ein bisschen erstaunt war. Und zwar 1981. Ja, da hat Nike jemanden eingestellt, ja, deren Name ist Tinker Hatfield. Ja? Und dieser Tinker Hatfield, der war halt Architekt. So. Und als ich das gelesen habe, habe ich halt schon Parallelen zu unserer heutigen Zeit halt ziehen müssen, weil ich halt an unseren derzeitigen erfolgreichsten Architekt denken muss, namens Virgil Abloh. Ja. Und dieser Tinker Hatfield, das wissen viele gar nicht, der ist für so viele Silhouetten verantwortlich. Unter anderem entwarf er halt den Air Max 90er, ja, oder den Air Trainer. Ja. Das sind halt Silhouetten, die heute einfach nicht wegzudenken sind, so. Er hat zum Beispiel auch alle Jordans von 3 bis 15 designt. Ja? Also es kam halt aus seiner Feder. Das ist halt, finde ich, richtig krass. Er hat den 20er, den 23er, den 30er Jordan, das ist alles von ihm abgeleitet. Und natürlich hat sich Nike da was überlegt und hat halt dann, als er halt in Rente gegangen ist, einen eigenen Schuh von ihm rausgebracht. Und das war der, ich glaube, Rubbed React Tinker Hatfield, ja. Müsst ihr mal googeln. Ist jetzt nicht so mein Schuh, ist nicht mein Geschmack, aber der Mann hat auf jeden Fall richtig Großes geleistet. Ist auch aus der History auch gar nicht mehr wegzudenken. Von daher auch ein sehr, sehr wichtiger Meilenstein im Nike History Ranking hier auf Wandschrank Vibes. Auch wenn es so viele Nike-Modelle gibt und ich weiß nicht, also man kann eigentlich nicht mehr mitzählen. Ja? Also ich glaube, es gibt, glaube ich, nicht viele Menschen auf dieser Welt, die wirklich jede Silhouette besitzen, beziehungsweise jedes Modell besitzen. Das wäre einfach viel zu heftig. Natürlich, also, ne, ich kann mir das nicht vorstellen. Es gibt über 1000 Modelle. So. Das ist halt echt, echt heftig so. Aber ich muss halt trotzdem nochmal auf den Nike Classic Cortez zurückgreifen. Und vielleicht werden auch die einen oder anderen verstehen, beziehungsweise ja, die Leute, die mich kennen, werden auch dann wahrscheinlich verstehen, wieso ich den so feiere, den Schuh, und den so gerne am Fuß trage, weil die Geschichte halt einfach so heftig ist. Ja. Also was man zum Cortez einfach auch nochmal erwähnen muss, fällt mir jetzt gerade wieder ein, ist, dass er eigentlich Aztek heißen soll. Ja? Er sollte eigentlich Nike Classic Aztek heißen, aber Adidas hatte halt bereits schon einen Namen für einen Schuh, ja, der Azteca heißt. Ja, und das war halt so in der Zeit damals bei den Olympischen Spielen in Mexiko so, und man konnte da halt nicht großartig was ändern. Und dann hat Nike halt wirklich den Namen in Cortez genannt, und das war halt einfach so eine Anspielung auf die Geschichte so. Weil Cortez besiegt das, ja, das Aztekenreich so in der Antike, und das war auch etwas, was, ja, was gut durchdacht war, und ja, was eigentlich auch lustig zu erwähnen ist. Phil Knight, also der Erfinder, habe ich jetzt den Namen ein paar Mal genannt, der traf halt auch in Japan diesen Erfinder von Onitsuka Tiger. Und der hatte halt am Anfang sich keinen Firmennamen ausgedacht. Ja? Also vor der Geschichte, dass er sich die Details von dem Nike Corsair, den ich ja eben erwähnt habe, abgeguckt habe, hatte sich wirklich mit dem unterhalten. So, ne? Also die haben sich in eine Bar gesetzt, und der hat halt einfach so mit denen geredet so, und die haben ihn halt gefragt, so, ja, wie sieht's denn aus? Hast du denn einen Namen? Und er hatte einfach keinen Namen. Aber um halt ernst genommen zu werden, hat er sich halt an eine Nacht erinnert, bevor er halt in einem, also er hat sich an eine Nacht erinnert, wo er halt saufen war mit seinen Kollegen. Und da hat er das sogenannte Blue Ribbon Bier getrunken. So. Und er hat den Leuten von Onitsuka Tiger dann erzählt, dass seine Firma halt Blue Ribbon Sports heißt. Und das finde ich halt auch übertrieben lustig, weil das ist halt so ein Konzept, das ist halt so ein Denken, das denkst du dir, das hat er sich in 10 Sekunden ausgedacht. Und ja, ich sag jetzt mal, zum Glück ist es zu dem Namen nicht gekommen, ja, weil Nike hört sich halt einfach schöner an. Aber schon lustig, das einfach mal zu erwähnen, weil das halt Teil der Geschichte ist. Ne? Ich muss mir übrigens abgewöhnen, die ganze Zeit Nike zu sagen. Ja, ich glaube, ich habe die letzte halbe Stunde die ganze Zeit nur Nike gesagt, anstatt Nike. Richtig ist es natürlich in unserem Sprachgebrauch heute Nike, obwohl Nike ja auch nicht falsch ist. Ne? Aber ich glaube, die einen oder anderen haben sich da auf jeden Fall schon von euch den Kopf geschüttelt, dass ich die ganze Zeit Nike sage. Nimm's mit Humor, meine Lieben. Ja. Ich habe jetzt die ganze Zeit positive Sachen über diesen Hersteller geredet, aber kommen wir jetzt mal zu einem Thema, wo Nike wirklich, ich sag jetzt mal, wie sagt man das Englisch? Nike fucked up. Ja, also wo sie wirklich einfach reingeschissen haben. Ja? Und da ist auch interessantes Zeug bei rausgekommen, das müssen wir auf jeden Fall mal erwähnen. Und zwar eigentlich eine wirklich relativ lustige Geschichte, ja, die ich persönlich sehr, sehr feiere. Es gab mal eine Olympiade, ja, in Atlanta. Ich weiß nicht mehr genau das Datum, aber ja, als der schnellste Mann für den 100-Meter-Lauf damals die Goldmedaille gewonnen hat, das war Michael Johnson, den kennt, glaube ich, jeder, war das so, dass er quasi einen 30.000 Euro bzw. 30.000 Dollar Schuh von Nike bekommen hat. Ne? Also jetzt denkt man sich auch noch so, okay, alles schön und gut, so, was ist jetzt daran so verwerflich? Ja? Aber Nike war halt einfach kein Sponsor von dieser Olympiade. Ja, ich glaube, es war Adidas oder sowas. Ich will jetzt keine Fake News verbreiten. Wäre auf jeden Fall lustig gewesen, wenn es Adidas gewesen wäre. Aber Nike hatte keinen Deal mit den Olympics. Ja? Und ja, Michael Johnson, dem war das halt egal. Der war halt dann, der hat halt den ersten Platz gewonnen. So, ne? Und er war dann auf dem Time Magazine und mit diesen Schuhen um seinen Hals. Ja. Beziehungsweise um seinen Nacken. Man kennt das ja, wenn man so die Schnürsenkel miteinander kombiniert und sich dann diese Schuhe so über den Nacken hängt. So, und man sah diesen Nike-Schuh, diesen perfekten Nike-Schuh, ja, diesen 30.000 Euro Nike-Schuh, sah man auf dem Time Magazine. So. So, das ist so das Erste, wo man sich denkt, hä, Nike, es hat auch gar keinen Deal. So, das ist so, warum? So, natürlich hat Nike damit die Olympiade quasi in den Hintergrund gesetzt. Ja. Auch lustig, dass neben dem Dorf Atlanta, wo eigentlich die Olympiade halt stattfand, ja, da hat Nike einfach ein Athletic Center gebaut, rechts nebenan. Und in der ganzen Stadt von Atlanta so Banner aufgestellt wie "When you're not winning, you're losing" oder "If you don't have gold, you have silver" and something like, und wann habe ich gerade angefangen, Englisch zu reden? Und sowas, ne? Und das hat die Olympiade halt einfach blöd dastehen lassen, ja? Irgendwie ist das echt lustig, dass Nike sowas gar nicht braucht, wie eine Olympiade oder sowas. Das ist ja der beste Beweis dafür gerade, ja? Aber irgendwie auch, ja, nicht hinterrücks, aber einfach respektlos so, gegenüber dem allgemeinen Sport, so, ne? Das ist zum Beispiel ein Fact, so, wo man sagen könnte, Nike hat sich in der Geschichte auf jeden Fall nicht gut benommen, so, aber man kann es halt immer noch sehen, wie es, also jeder sieht es halt anders. So, ne? Aber nichtsdestotrotz gab es auf jeden Fall nicht allzu lange her, also das war schon nach der Jahrtausendwende, gab es auf jeden Fall den schlimmsten Fehler, den Nike gemacht hat. Ja? Viele Leute von euch, die wissen, glaube ich, schon, worauf ich hinaus möchte. Ich gebe mal ein paar Tipps. Ja? Ich sag nur Rapper und Nike Collaborations. Ja. Wir reden hier natürlich, ja, es ist schwer, nicht über ihn zu reden, weil er gehört hier einfach rein, weil er einfach auch zur Geschichte gehört. Ja. Wir reden hier über den größten Sneaker-Influencer unserer Zeit momentan und das ist unser guter Kanye West. Ja. Wir wissen, also viele Leute wissen, also eigentlich weiß das jeder, dass der October Red ein Nike Yeezy war. Ja, also Yeezy war damals, also der erste Yeezy, der rauskam, war ein Nike-Schuh. Ja, und viele Leute denken sich wahrscheinlich jetzt so, ja, aber warum hat er dann zu Adidas gewechselt? Es ist einfach, es ist ganz einfach. Ja. Nike hat gesagt, okay, wir haben jetzt dieses Experiment mit dir gemacht, ja, es läuft ganz gut, aber unser Image geht in den Sportbereich über. Ja, und du bist halt kein Sportler, du bist ein Künstler, also du bist eine andere Art Künstler, du bist Rapper und deswegen geht das mit der Zusammenarbeit, also mit der Zusammenarbeit gerade nicht so. Wir haben jetzt einen Schuh für dich rausgebracht, das reicht erstmal. Aber Kanye West wollte halt mehr. Er wollte eine Schuhkollektion rausbringen. Er wollte über Jahre Schuhe rausbringen. Und ja, wohin geht man dann als nächstes? Natürlich hat Adidas dann die Chance halt ergriffen. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass Kanye West bei Nike geblieben wäre, dann wäre Adidas sowas von in den Rücken bzw. in den Hintergrund gerückt worden, dass man da auf jeden Fall sagen kann, dass Nike der größte und beste Hersteller ist, den es gibt und dass niemand dem nur ansatzweise das Wasser reichen kann. Und wir wissen ja, dass Yeezy Adidas so ein bisschen momentan den Arsch rettet, was den Hype angeht. So, ne? Also ich rede jetzt auch nicht über den 350er, sondern ihr wisst, glaube ich, auch, was ich meine. Ne? Jetzt kürzlich auch der Yeezy Slide. So, der ist jetzt auch bei 150 Euro so, obwohl es den für Retail für 50 gab. So. Also jeder, also ne, Kanye West ist halt einfach der größte Sneaker-Influencer unserer Zeit. Und was Nike da gemacht hat, ist für mich persönlich, ich finde, das war der größte Fehler, den Nike halt gemacht hat. Die haben halt Kanye West gehen lassen. Die haben ihn nicht machen lassen. Und das sollte man bei einem Künstler nicht machen. Das kann man zwar bei einem Sportler machen, aber bei einem Künstler oder bei einem Rapper, der was erreicht hat, der was kreiert, bei dem kann man das nicht machen. So, ne? Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr lustig. Und sorgt auch für einen gewissen Ausgleich momentan zwischen Nike und Adidas, obwohl ich finde, dass Nike so ein bisschen an der Spitze gerade ist. Ne? Ist aber auch kein Geheimnis, was das angeht. Und dann denkt man sich auch so, okay, Nike macht den Fehler bestimmt nicht nochmal. Ja? Hat bei Kanye West jetzt fühlen müssen, dass der Yeezy auf jeden Fall durch die Decke gegangen ist, das letzte Jahrzehnt. Machen wir nicht nochmal. So, was passiert? Der größte japanische, also nicht der größte, aber der erfolgreichste japanische Designer unserer Zeit. Ja, 3Y. Ja, Yuji Yamamoto. Sorry, wenn ich das jetzt falsch ausgesprochen habe. Aber Yuji Yamamoto, der ist zu Nike gegangen und hat gesagt, hey, guck mal, lass uns zusammenarbeiten. Und ihr dürft dreimal raten, was Nike gesagt hat. Nike hat gesagt, nein, wir arbeiten nicht zusammen. Du machst Fashion Design. Wir sind eine Sportmarke. Und das ist, und Yuji Yamamoto, sag ich jetzt mal, der hat gesagt, ja, Leute, das ist das, was ich machen möchte. Ich möchte mich in den Sportbereich entfalten. Und Nike hat da auch gar nicht mehr zugehört. So. Ne? Auch auf jeden Fall ein sehr, sehr fettes Fettnäpfchen, in das sie getreten sind. Denn, Yuji Yamamoto ist jetzt bei Adidas. Ne? Macht gute Modelle, hat wirklich sehr, sehr coolen Stuff gemacht. Und an der Brand ist einfach nichts zu verwerfen. So, ist jetzt nicht mein persönlicher Favorit so. Ich habe auch nichts von Yuji Yamamoto, aber spielt auf jeden Fall oben ganz gut mit. Ne? Und was ich als, also das ist jetzt etwas, was ich selber spekuliert habe. Also was ich selber einfach von mir aus denke, was ich finde, was Nike jetzt richtig gemacht hat. Und zwar ein drittes Mal dachten die sich, nee, machen wir nicht. So, ne? Und ja, es gibt einen Fashion- bzw. Brand-Designer momentan, der mit Virgil Abloh und Kanye West oben an der Spitze auch mitspielt. Und das ist natürlich unser guter alter Jerry Lorenzo. Ja. Der hat natürlich, also da hat Nike auf jeden Fall natürlich die Chance ergriffen, beziehungsweise das Potenzial gesehen nach dem dritten Anlauf und sich gesagt, ja, Jerry Lorenzo, wir arbeiten zusammen mit Fear of God. Und wie man sieht, ja, ist auf jeden Fall guter Stuff bei rausgekommen und ich sehe da auch kein Ende. Also da kommt auf jeden Fall immer guter Stuff raus. Immer wenn ein Nike Fear of God Zeug released wird, freue ich mich. Ich glaube, ihr freut euch auch und spielt auf jeden Fall oben mit. Jetzt, wo ich es überlege, mir ist gerade ein kleiner Fehler unterlaufen. Und zwar das mit Yoshi Yamamoto, das war vor Kanye West. Also Kanye West war quasi der zweite Mistake von Nike. Ja, aber das ist ja, jetzt spielt auch keine große Rolle. Lustig ist halt, dass Yoshi Yamamoto auf jeden Fall sehr, sehr sauer war und auf Japanisch geflucht hat. Und ich kann mir vorstellen, wie lustig das auf jeden Fall gewesen ist damals. Ja, meine lieben Freunde, das waren auf jeden Fall einige News von meiner Seite aus. Ich habe mich wirklich bemüht, diese Informationen zusammenzukratzen. Und ich habe jetzt auch nicht jede Information rausgesucht, die man eigentlich schon so kennt, sondern einfach nur ein paar Fun Facts rausgesucht, was sich halt leicht zuhören lässt. Und ja, auch nach diesen 37 Minuten weiß man immer noch nicht, ob es Nike oder Nike heißt. Ja? Denn es gibt einfach... Ich werde gleich auflösen, aber es gibt Leute, die argumentieren, du sagst ja auch Bike und nicht Bikey. Ne? Also wenn man jetzt das Fahrrad auf Deutsch übersetzt. So, ne? Aber es ist tatsächlich richtig so, dass man, also man sagt nicht Bikey, sondern Bike, aber man ist hier nicht in der Rechtschreibung, sondern man ist hier bei einem Namen und der Name ist einfach Nike. Also so spricht man das richtig aus, Nike. Ja? Damit wäre die Sache auf jeden Fall auch vom Tisch. Was ich euch auf jeden Fall auch empfehlen kann, und das ist jetzt auch hier keine Werbung oder sonst was, sondern das ist einfach nur, wer Lust hat, sich weiter seinen Horizont zu erweitern, ja, weiter seinen Horizont zu erweitern, ja, alles klar, dem empfehle ich ein Buch. Und zwar vom Nike-Erfinder selber, Phil Knight, das Buch Shoe Dog, ja. Das ist ein wirklich sehr interessantes Buch. Ich werde mir das auf jeden Fall auch bestellen. Ich habe ein bisschen reingelesen online und da stehen auf jeden Fall noch mehr Sachen, beziehungsweise da kann man sich auch die komplette Geschichte anhören. Ja, was ja, wie es der Schuh überhaupt einfach viral geschafft hat und sowas. Ne? Ja. Ich darf auch auf jeden Fall erwähnen, dass, wenn wir uns das letzte Jahrhundert ansehen, 2015, 2014, da war auf jeden Fall der Großteil der Menschheit noch Adidas-Sympathisant. Aber jetzt so gegen Ende des, ich sag jetzt mal, Ende 2019, 2020, ist es einfach so, dass Nike über Adidas steht, rein zahlentechnisch auch. Ne? Also wir reden jetzt hier nicht von der Geschmackssache, sondern einfach rein zahlentechnisch. Ne? Und Verkaufskonzept und ja. Ist halt so, also nicht leider, sondern ist so. Und mal sehen, ob sich das die nächsten Jahre ändert. Ja? Ich fände es auf jeden Fall spannend, dass man, also ich beobachte das auf jeden Fall auch, ich fände es auf jeden Fall spannend, wenn das passieren würde, wenn sich die beiden Giganten einfach einen guten Konkurrenzkampf liefern. Und ja, meine lieben Freunde, damit sind wir auf jeden Fall schon am Ende unserer Folge 10, ja, meiner Podcast-Serie Wandschrank-Vibes. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, der eine oder andere ist jetzt ein bisschen schlauer von dem, was ich recherchiert habe. Mir hat es auf jeden Fall persönlich sehr Spaß gemacht, mal alleine vor dem Mikrofon zu sitzen und euch so ein bisschen meine Gedanken zu teilen. Und ja, damit würde ich sagen, sehen wir uns in zweieinhalb Wochen wieder. Und ja, ich würde mal sagen, bleibt gesund und peace out. Ich bin draußen.